Es ist Samstag, der 13. Juni. Fugengold ist zurück. Wir vergolden die Schlagzeilen und hoffentlich auch die problematischen Themen, die wir diese Woche für euch dabei haben. Markus, was hast du für Schlagzeilen mitgebracht?
Ich spreche über Björn Höcke im Podcast Weltwoche Daily des rechtskonservativen und rechtspopulistischen Schweizer Wochenmagazins Die Weltwoche. Und mein zweites Thema sind natürlich zum Start der WM die WM-Songs 2026. Marc, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe einen Skandal dabei. Die Sexpuppe im Schloss Bellevue. Und ich habe ein Kunstthema, nämlich der Künstler Schlomz und Monet und sein KI-NFT-Skandal dazu.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Björn Höcke ist, um im WM-Bild zu bleiben, wie ein rechtsextremer Wanderpokal, der von Medium zu Medium gereicht wird, um reichweitenstark seine ultranationalistischen und rechtsextremen Gedanken in die Öffentlichkeit zu tragen. Mit Höcke gewinnen die alternativen Medien den Wettbewerb in Sachen medialer Aufmerksamkeit. Von Deutschland und Ben Ungeskriptet, der selbsternannten Schweiz der Podcast, wandert Höcke jetzt in die real existierende Schweiz nach Zürich. Im Podcast Weltwoche Daily des rechtskonservativen und rechtspopulistischen Wochenmagazins Weltwoche spricht er den Westdeutschen das Deutschsein ab. Tor! Deutschland, die deutschen Medien und die sozialen Medien in Deutschland laufen seit dem Sturm, um sich ins Spiel zurückzukämpfen und den Nationalismusrückstand auszugleichen. Marc und ich sitzen hingegen genauso amüsiert wie gelassen auf der Tribüne, Kopfhörer auf den Ohren, um den Lärm der Gegenwart von Agne Kid Joe und ihrem auf Dauergeschleife gestellten Song »Ein Morgen ohne Deutschland« übertönen zu lassen. Wir machen zwei Akkorde Fugengold für ein Leben ohne Deutschland. Geiler Scheiß.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Fugis mag keine Sorge. Diesmal werde ich mich nicht, wie noch vor ein paar Wochen, mit Blick auf den Höcke-Auftritt beim Schweiz-Imitator Ben ausführlich geskriptet mit dem gesamten Höcke-Interview bei Weltwoche Daily beschäftigen. Höcke, ganz normaler Fascho, Standardprogramm. Höcke wälzt sich in seinen faschistischen Fieberträumen ziemlich angeturnt, apokalyptisch hin und her zwischen Untergangsvisionen und Wiederaufstiegsfantasien. Titel der Podcast-Folge ist, ich zitiere, ich bin ein Versöhner. Björn Höcke über die Deutschen, ihre Identität und ihre Zukunft. Zitat Ende. Ausgestrahlt wurde diese Folge am 7. Juni, moderiert vom Weltwoche-Chefredakteur Roger Köppel. Die Weltwoche ist ein meinungsbildendes Schweizer Wochenmagazin für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, das, Wunder, Wunder, 1933 gegründet wurde. Sehr passend, um einen Höcke vors Mikro zu locken, wie ich finde. Aber wer bin schon ich, 1973 geboren, in dem Jahr, als der Slogan der RAF lautete, ich zitiere, die Lücken der revolutionären Theorie schließen, die Rote Armee aufbauen. Zitat Ende. Themenschwerpunkt der Weltwoche. Das Magazin versteht sich als Sprachrohr für ein freiheitliches, unternehmerisches Weltbild und vertritt eine staatsskeptische Haltung. Es positioniert sich bewusst als Gegenstimme zum politisch-medialen Mainstream. Alternative Medien erklären sich immer zum Gegenbild jeglichen medialen und gesellschaftlichen Mainstreams. Jeder Führer braucht seinen Helfer. Höckes Helfer war im Podcast Roger Köppel. Sein Motto, alles für Höcke. Er lobte ihn als, Zitat, die größte Reizfigur der deutschen Politik, Zitat Ende, nennt seinen Besuch im Podcast, Zitat, eine große Ehre, Zitat Ende, und klebte durch den ganzen Unterwerfungs- und Ehrerbietungsschleim an seinem Sessel fest. Das erzeugte eine steife Sitz- und Gesprächshaltung, aber auch intellektuell war wenig Bewegungsspielraum vorhanden. Darüber konnte auch die permanente Pseudo-Intellektualisierung von Köppel nichts ändern. Höcke konnte dort seine radikalen Ansichten vortragen ohne kritische Nachfragen. Vielmehr lieferte Köppel ihm Vorlagen, die Höcke bereitwillig aufnahm. Ich greife diesmal, wie versprochen, nur einen Aspekt aus dem Gespräch heraus, auf den sich gerade alle in Deutschland stürzen. Der in Westdeutschland geborene und aufgewachsene Björn Höcke betrachtet Westdeutsche nicht mehr als richtige Deutsche. Ich zitiere den deutschen Höcke. In der westlichen Republik gibt es deutsch sprechende Amerikaner. Im Osten der Republik wohnen deutsch sprechende Deutsche. Das ist eine große und wichtige Ursache, die man benennen muss, wenn man die Polarisierung der deutschen Gesellschaft und auch diese Ost-West-Dichotomie erklären will. Zitat Ende, Höcke. Köppel entwickelt dazu die These, dass die Westdeutschen seit 1990 übermütig geworden seien. Das wäre ein Grund, den der Kalte Krieg ausgelöst hätte. Als Nachwirkung dieser Hybris der Westdeutschen werde der Osten heute kolonial überfahren und sogar Russland moralisch belehrt. Und dann kommt das Filetstück für euch, liebe Fugis. Nämlich Höcke sortiert die deutschnationalen Trauben in sächsischen Spätburgunder und in westdeutschen Discounterwein ohne genauere Herkunftsangabe auf dem Etikett. Ich zitiere noch einmal Höcke. Im Osten sind die Menschen noch Deutsche, im Westen haben sie über Jahrzehnte eine Ersatzidentität gefunden und haben sich von der amerikanischen Kultur völlig usurpieren lassen. Zitat Ende. Dadurch sei Deutschland nach Höcke von seinen Ursprüngen getrennt, also entnationalisiert worden und leide bis heute darunter. Bang, boom, bang. Schlagzeilen Sturmlauf. Spiegel, 8. Juni. Krudes Podcast-Interview. Björn Höcke spricht den Westdeutschen das Deutschsein ab. Tagesspiegel, 8. Juni. Krude Thesen im neuen Podcast-Interview. Höcke bezeichnet Westdeutsche als deutsche sprechende Amerikaner. FAZ, 10. Juni. Höcke zu Gast bei Köppel. Bei Höcke sind die Deutschen immer die Opfer. Spiegel, 9. Juni. Ost-West-Konflikt in der AfD. Deutsch sprechende Amerikaner? Höcke irritiert selbst Parteifreunde. Welt vom 10. Juni. Das ist der Höcke-Podcast, der in der AfD Irritationen auslöst. Bild vom 9. Juni. Nur Ostdeutsche seien echte Deutsche. Höcke erklärt Millionen Deutsche zu Amerikanern. Hey, hey Marc. Marc, wo bist du? Bist du noch wach? Oder mixst du uns gerade einen Gin Tonic, damit wir die Aufregung um das Kompostsiegel richtig deutsch auch adäquat runterspülen können? Das ist, wie ihr gemerkt habt, Höcke reiner Kulturessentialismus, für den die kollektive Identität einer Gemeinschaft zentral ist. Individuen sind nach seinem Verständnis geprägt durch eine gemeinsame Geschichte, Herkunft und Sprache. Entscheidend ist aber beim Alpha-Arier Höcke, dass das Individuum zurücktritt und sich ins Volkskollektiv eingliedert. Höckes Kulturessentialismus zieht Grenzen zwischen der eigenen und den anderen Gruppen und so entstehen natürlich Feindbilder bzw. ein Feindbild, das jetzt hier als Westdeutschland markiert wird. Höcke überbetont Kategorien wie Identität, Volk und Familie. Seine Konstruktionen einer angeblich homogenen Kultur und nationaler Identität kann man getrost als Neorassismus bezeichnen. Für Höcke sind Westdeutsche keine echten Deutschen und dahinter steht ein Nationalismus, den der AfD-Politiker als Ersatzdroge für Wohlstand verabreicht. Das sagt Gabor Steingart im Fokus vom 9. Juni. Der Nationalismus ist von allen deutschen Kulturpflanzen, so Steingart weiter, schließlich die älteste und die giftigste. Höcke reicht sie seinen Wählern als Ersatzdroge für Wohlstand und Selbstbewusstsein. Wer keinen Job hat, soll wenigstens im Frühtau zu Berge singen. Damit wird die Ostwahl auch zum Intelligenztest. Das Heidi-Deutschland, das Höcke besingt, ist nicht das Deutschland, in dem es sich heute gut leben lässt. Die heutige Nation gleichen Namens liegt ökonomisch vom Export, kulturell von globaler Vielfalt und auf dem Arbeitsmarkt von Weltoffenheit, ohne die unsere Städte verdrecken, unsere Krankenhauspatientinnen verbluten und die Fabriken schließen müssten. Oder einfacher ausgedrückt, Deutschland ist global oder gar nicht. Die Welt von Höcke ist, damit schließt Steingart, eine Museumswelt. Mein Punkt dabei ist, und das ist etwas, was ich total nicht verstehe, und da musst du mir helfen, Marc, und auch liebe Fugis, meldet uns bei uns, klärt mich auf, helft mir. Warum rennen alle seit dem 7. Juni so bereitwillig in die so simpel und schlicht ausgelegte Nationalismusfalle von Höcke? Klassische Provokation. Ja, also mit dieser Unterscheidung Ostdeutschland, Westdeutschland. Und dann fühlt sich herausgefordert, das eigene Deutschsein zu verteidigen, über das Deutschsein und die deutsche Identität nachzudenken. Ja, und damit zahlt man eben noch mehr auf das Konto der AfD ein, man zahlt noch mehr auf das Konto von Höcke ein, ja, man muss das Deutschland, darum geht's doch. Wer ist richtiger Deutscher, wer ist nicht richtiger Deutscher? Das spielt natürlich bei den Themen der Remigration natürlich auch eine Riesenrolle und so weiter, ja? Diese Blut- und Bodenfantasien, die man hier hat, diese Biografiekonstrukte, wer echter Deutscher ist, wie das in der Blutlinie begründet ist, Herkunft und so weiter. Und man bringt nochmal auf ein neues, auf so einen, ihr Westdeutschen seid gar keine Deutschen. Und dann müssen die Westdeutschen sagen, nein, Höcke, nein, wir sind Deutsche, Deutsche, Deutsche. Und dann sagen die Ostdeutschen, nein, ihr seid doch keine Deutschen. Also in der Fantasie von Höcke, ja. Also, und genau das ist passiert. Eine einfache Falle legt Höcke. Alle Medien rennen rein, in den sozialen Medien, im sozialen Gespräch, alle reden über diesen Bullshit-Talk, wo man sagt, ey, Alter, ich meine, ich sag, Höcke, mir ist schon seit Jahrzehnten klar, dass ich Antideutscher bin. Und ich bin Westdeutscher, ich bin willig geboren. Verdammt nochmal. Und das ist eines der wenigen Dinge, die ich sozusagen in Deutschland mag, nämlich Antideutscher zu sein. Aber das ist mal, ist meine Sache. Das möchte ich auch gar nicht verallgemeinern und so weiter. Ihr wisst ja auch, in der Linken ist das Thema Antideutsch sehr, sehr heikel. Also lassen wir das mal da stehen. Aber warum? Warum? Und warum macht Höcke das? Zwei Themen. Einerseits zahlt er auf die WM ein, auf den WM-Nationalismus. Gerade ist es doch wieder deutsche Pflicht, Deutscher zu sein, für Deutschland zu sein, mit Deutschland zu fiebern. Ich fahre durch Berlin, ich fahre durch Duisburg, ich fahre da durch, überall hängen wieder die Fahnen draus, ein Meer. Und dann ist das doch normal, wir stehen doch mit unseren Jungs, mit unserer Mannschaft und so weiter. Also ein Thema, ja, wo das natürlich eh schon Thema ist, Nationalismus, und dann zahlt man ein. Zweite Thema, die Wahlen in Ostdeutschland im Herbst, ja, und das ganze Ranking AfD vor CDU, CSU, stärkste Kraft, wird vielleicht die absolute Mehrheit im Osten holen und so weiter. Und das ist nämlich genau das Ding, weil die, die antideutsch sind, sind die Verlierer. Und nicht eben die sogenannten Wendeverlierer, also die Ostdeutschen, sondern die Westdeutschen sind die Verlierer im Thema Deutschsein, Nationalismus, im Thema sozusagen, also ne, wer ist schuld daran, dass die Gesellschaft kaputt gemacht wird? Und dann nennt man die bösen Antideutschen der Grünen, der Linken, also Teile der Linken natürlich, Teile der Grünen natürlich. Und da hat man so Leute wie uns beide hier, also ein antideutscher Podcast und so weiter und so weiter. Und das ist etwas, was ich einfach nicht verstehe. Höcke hat gewonnen, deshalb Höcke Tor in dem Sinne, weil man sozusagen sich auf sein Spiel einlässt, auf seine Strategie einlässt. Immer Angriff, immer Offensive, 99% der Zeit übers Tor geschossen, 99,9% der Zeit übers Tor geschossen. Aber dann kriegt man etwas, wo man dachte eigentlich, das letzte Thema, was Deutschland braucht, ist eine Verhandlung über die deutsche Identität. Und dann stehe ich gestern in der Bahnhofsbuchhandlung und dann entdecke ich das neue Buch von Oskar Fischer, der sagt, hey Leute, was ist eigentlich mit der deutschen Identität los? Und dann weiß ich, wir sind einfach verloren. Wir sind am Arsch, wenn wir über Nationalismus und Patriotismus nachdenken. Verstehe ich nicht. Marc, wie hart trifft dich als identitätsloser und Amerika-versiffter Westdeutscher die Aberkennung der Ehrenurkunde Deutsch-Deutscher? Spürst du vielleicht ganz im Gegenteil auch so ein richtiges Deutschsein im falschen Halbdeutschland? Ja, du bist ja, ne, aus dem Süden. Oder denkst du dir, wir machen zwei Akkorde, Fugen, Gold für ein Leben ohne Deutschland.
Markus, Markus, was ein Thema schon wieder, ey. Ich muss aufpassen, dass die Gitarre nicht direkt zerschlage auf der Bühne hier. Also zuallererst mal schenke ich uns keinen Gin, sondern einen Bourbon aus, nicht wahr? Also damit fangen wir an.
Ich bitte darum.
Ich finde, das ist natürlich das größte Kompliment, wenn Herr Höcke mir das Deutschsein abspricht in seinem Verständnis, was es Deutschsein bedeutet. Da freue ich mich drüber, da bin ich gerne doch sowas von nicht deutsch, wenn er das diagnostiziert. Da sind wir dabei.
Da sind wir dabei. Das ist prima.
Ja, und diese Ersatzidentität, die ihr dann herbeifantasiert, von mir aus, das ist ein Traum, wenn der Rest bedeutet, ja, deutsch sein, nach Höckes Fantasie zu sein. Aber im Ernst, ich bin bei dir, es ist ja voll die Remigrations- oder Abschiebefantasie Next Level. Ich weiß gar nicht, was er will. Vielleicht werden ja auch dann alle Westdeutschen noch abgeschoben. Vielleicht schiebt er alle ab außer sich. Dann ist Deutschland Höcke und er ist ganz alleine. Wäre für mich auch in Ordnung. Dann sind wir alle eben nicht deutsch, sondern irgendwas anderes. Dann kann er das alleine machen. Aber kurz im Ernst, ich finde auch, dass diese ständige Verhandlung der deutschen Identität, dieser Nationalidentität, ist ein absolutes Medien- und Journalismusversagen. Ich bin komplett entsetzt und enttäuscht, genauso wie du es auch bist, dass jede, alles, was man auslegt, willfährig genauso aufgegriffen wird und wochenlang, gefühlt wochenlang diskutiert wird. Absolut kontraproduktiv, absolute Katastrophe finde ich auch. Sein Plan, so wie ich sehe, irgendwie diese alte Masche Zugehörigkeit als Waffe zu benutzen, es ist scheißegal, was als Deutsch definiert wird. Es geht ums Spalten, ums Sortieren, um Loyalitäten zu erzwingen. Und das ist, wie du schon gesagt hast, das ist so eine komische Blut- und Bodenlogik, die überhaupt nicht besprochen werden muss, finde ich. Und es geht überhaupt nicht um demokratischen Diskurs hier irgendwie. Also deswegen, ich finde, der eigentliche Punkt ist, dass die Nation hier, egal ob wie er das für sich verortet, irgendwie auch so wie es diskutiert wird, ist natürlich ein einziges Sinnstiftungsangebot. Und darunter liegt aber, dass du natürlich andere Menschen entwerten musst, um dann die Gruppe, die du ansprichst, zusammenhalten willst. Es geht nur diese Idee von Deutschsein, wenn du andere als nicht deutsch markierst und das negativ attribuierst. Insofern komplett versagt irgendwie und eine Diskussion, die super ekelhaft ist. Ja.
Ja, und dann das Perfide dabei, lass mich noch den Satz ergänzen. Er baut ja das nach, also nutzt das hier wiederum für sich, also für seine Idee, ich bin der wahre Versöhner. Also ich möchte nicht darauf eingehen, Fugis, wenn ihr euch das antun wollt, hört euch den Scheiß an. Aber er hat diesen Versöhner-Narrativ und da geht es nämlich darum, und das ist auch ganz perfide, weil wer präsentiert sich hier langsamer so kommend, wenn er schon nicht im Land an die Macht kommt, in seinem Bundesland oder vielleicht doch, sozusagen als Parteivorsitzender, nämlich er hat beide Seelen in seiner Brust, das Ost- und das Westdeutsche. Und er ist sozusagen dadurch der Musterdeutsche, der Versöhner zwischen der Spaltung ist und die Spaltung wieder zusammenführen kann. Es wird ja immer perfider. Und niemand sollte, also liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, wenn Höcke nochmal so einen Scheiß fabuliert, lasst euch nicht drauf ein, ignoriert es. Die beste Kritik ist nicht wiederum zu erklären, warum das alles nicht stimmt und warum das alles Blödsinn ist und so weiter, sondern ignoriert es. Ignoriert den Scheiß. Und wer daran glaubt, glaubt eh daran. Weil die über die Aufklärung der Aufklärung Aufgeklärten, die muss man nicht nochmal aufklären, indem man sagt, warum das Unsinn ist. Das weiß man. So, lasst es liegen. Lasst euch nicht auf dieses Nationalismus-Drecksspiel ein, weil Nationalismus und Patriotismus, und ich wiederhole mich sehr gerne, sind der Anfang vom Ende der Freiheit. Und jetzt müssen wir in die Freiheit kommen, müssen wir zum nächsten Thema kommen, haben uns durchgearbeitet durch den Morast und du bringst uns ein unterhaltsames Thema, das uns ein bisschen locker macht, bevor wir alle zusammen WM-Songs in meinem dritten Thema singen werden.
Ja, Markus, du siehst gleich im nächsten Thema, es geht hier auch wieder um Skandale, die Verrohung Deutschlands am Ende des Tages. Gott. Im Schloss Bellevue gibt es Sexpuppen. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt, ich zitiere, bevor das Schloss Bellevue für mehrere Jahre saniert wird, verwandelt es sich in eine Kunstgalerie. Auch explizite Werke sind dort nun zu sehen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bedeutung von Kunst und Kultur für die Demokratie betont. Demokratische Gesellschaften leben nun einmal von unterschiedlichen Stimmen. Kunst macht unterschiedliche Erfahrungen, Prägung und Lebensrealitäten sichtbar. Das ist sein Kommentar. Der Aufreger war, es gibt dort eine Bronze einer Sexpuppe. Was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt an.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Markus, liebe Fugis, es ist natürlich eine Clickbait-Headline, aber ich finde, das Thema dahinter ist gerade heute ein sehr, sehr spannendes. Was ist da passiert im Schloss Bellevue? Was ist da los mit dieser Kunst, mit dieser Sexpuppe? Der Amtssitz von Steinmeier, Schloss Bellevue, wird vor dieser jahrelangen Sanierung jetzt eben 2 Wochen lang zur Pop-Up Gallery. Freiraum Kunst, Akademie der Künste goes Bellevue. Das ist das Thema, das ist das Motto, was hier gerade passiert, läuft bis zum 28. Juni, sogar ohne Eintrittspreise, wenn ich das richtig gesehen habe. Es gibt großen Andrang, großes Interesse daran. Ticketserver war zeitweise überlastet so. Und das ist eine, ich finde, ganz interessant kuratierte Ausstellung, muss man sagen. Es gibt oft Ausstellungen, gerade auf dem Repräsentationslevel, sage ich mal, an einem Ort wie dem Schloss Bellevue, wo man in der Regel eben nichts Aneckendes, nichts Störendes, nichts Provozierendes normalerweise ausstellt. Und das ist jetzt bestimmt nicht Avantgarde-Shit, der hier passiert, aber nichtsdestotrotz hat man sich ein bisschen was getraut. Für Aufsehen und die Schlagzeilen hat nämlich das Werk der Künstlerin Alexandra Bricken gesorgt. Das ist ein Bronzeabguss einer japanischen Sexpuppentorsos. Das heißt, ihr könnt das im Internet sehen. Das ist wie so eine fotorealistische Schaufensterpuppe. Man sieht aber so Flicken und Nähte. Man sieht, das ist kein menschlicher Körper sozusagen eben, sondern eine Sexpuppe, die ist so lasziv gebeugt und die steht auf diesem großen Sockel. Kann man sich da anschauen. Das Werk ist explizit auch wegen der Positionierung. Das Hinterteil der Skulptur befindet sich in direkter Sichtschneise zum Dienstzimmer des Bundespräsidenten. Das wurde hier recherchiert. Das ist laut Spiegel ein Teil dieses Skandals. Ich will das kurz einordnen, ne? Also Alexandra Bricken, Jahrgang 67, ist eine deutsche Bildhauerin, Installationskünstlerin und die arbeitet, das finde ich in dem Kontext wichtig, ganz oft mit Körpern, mit Materialität, auch mit Normen oder den Brüchen dieser Normen, deckt bewusst Bereiche ab oder Themen wie Macht, Gender, Technik, Intimität, wo die sich überlagern, wo es spannende Schnittmomente gibt und ja, gerade dieser Fokus auf Genderrollen oder sensible politische, sexuelle, religiöse Themen macht ihr Werk aus. Sie gießt oft Alltagsobjekte in diese Skulpturen, in diese Bronzen. Also das heißt, ich finde das total interessant, weil diese Sexpuppe jetzt nicht irgendwie aus einem Kontext der Provokation alleine entstanden ist, sondern das wirklich aus ihrer Werklogik kommt und da so ein konsistentes künstlerisches Arbeiten dahinter steht. Das ist nicht eine einmalige Provokation. Und ich finde interessant, weil diese Puppen natürlich, würde ich sagen, in ihrem Kontext und auch im Kontext der Ausstellung ganz spannende Dinge ansprechen. Einmal das Thema Objektifizierung, also der Körper als Gegenstand, auch wie er verhandelt wird, gerade politisch, gesellschaftlich. Das Thema Ersatzbeziehungen, also Intimitäten ohne Gegenüber, die in Zeiten der Manosphere von Sextrafficking, digitalisierter sexueller Gewalt total wichtig sind. Und eben auch diese Technisierung von Nähe, wo Körperlichkeit fast als Interface gerade verhandelt wird. Ich finde deswegen die Ausführung oder Einlassung hier, ich finde das Werk deswegen so relevant und zeitgemäß gerade, das in dieser Ausstellung mitzuzeigen. Und gleichzeitig eben, weil es die Kritik gab, gibt es eben diese Einordnung von Steinmeier mit seiner Haltung und die begrüße ich sehr, der nämlich ganz klar sagt, die Rolle von Kunst in Demokratien, Kunst und Kultur seien kein Luxus, sondern Teil einer demokratischen Debatte, weil sie unterschiedliche Erfahrungen sichtbar machen. Und das finde ich ein super Statement, total konsequent. Wir sehen, was ja gerade los ist die letzten Wochen. Wir haben auch über unseren Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ja oft schon gesprochen, dessen Verständnis von Kunst und Kunstfreiheit oder eben dem fehlenden Verständnis. Und deswegen finde ich diese Ausstellung so cool. Nicht nur, dass sie in dem Schloss Bellevue als symbolischer, wichtiger, aufgeladener Ort stattfindet, weil es eben kein White Cube ist, sondern eine demokratische Repräsentation. Und dann eben einfach, ja, diesen Freiraum auch als Signal zu nutzen. Wir platzieren da Kunst, wir kuratieren die so, sind andere tolle KünstlerInnen und Künstler dabei. Und ja, das zeigt eben so eine Mischung aus etablierten Positionen, Konzeptarbeiten, aber auch sensiblen Stimmen. Und ich finde es schön, auch dass es diesen Skandal dazu gab, um nochmal so ein Brennglas drauf zu geben. Auch hier reagieren die Medien berechenbar und genauso wie man sich das wünscht. Aha, Sexpuppe im Schloss Bellevue. Die Headline ist da, das wird geklickt, das verkauft ein paar Abos für uns. Das scheint das Wichtigste zu sein. Und ich finde es aber auch aus künstlerischer Position spannend. Wie gesagt, es ist jetzt nicht super revolutionär oder edgy. Nichtsdestotrotz bei so einem Ort finde ich das eine ausreichende Provokation, weil dieser Ort vor allen Dingen auch die Lesart natürlich verändert. In der klassischen Berliner Galerie wäre diese Sexpuppe jetzt, glaube ich, nicht die Schlagzeile geworden. Mit Blickachse zum Bundespräsidentenzimmer schon. Das finde ich cool. Ich finde die Provokation gut. Ich finde, das provoziert Richtung Prüderie, Richtung Anti-Intellektualität, die wir politisch, gesellschaftlich gerade immer wieder sehen. Also dieses Etikett der Sexpuppe ist natürlich was, was Interpretationen ausschalten soll. Die Abwehr von Komplexität ist hier schon mit eingebacken. Das sehen wir in der Politik in ganz vielen Debatten gerade. Und ich finde, es gibt, das ist nicht explizit antifeministisch, aber man sieht, wenn man sich so oberflächlich damit beschäftigt, auch so eine Angst vor feministischen Lesarten. Das ist natürlich keine Schmuddelkunst, sondern das ist genau die Kunst, die das gerade verhandelt und deswegen betrachtenswert ist. Ich finde die Provokation deswegen super und Kulturförderung unter der Extremismus-Labels oder staatlicher Einflussnahme, da ist es eine von vielen notwendigen Gegenmaßnahmen dagegen. Ich finde nämlich genau wie Kunst von ihm definiert wurde, von Steinmeier, ist es demokratische Repräsentation, nicht Dekoration. Dekoration wäre das Gegenteil dieser Freiheit und eben auch kein Luxus. Deswegen, ich finde die Diskussion super, auch wenn die Medien hier wieder angesprungen sind. Was ich mich natürlich frage, Markus, vielleicht kannst du mir da helfen, was siehst du bei dieser Sexpuppe im Schloss-Debatte? Ist das gesellschaftliche Prüderie oder ist es viel größer? Ist es so eine Art Krise der Öffentlichkeit, wenn die Leute nicht unterscheiden zwischen, das mag ich nicht, das darf nicht sein und Kunstfreiheit verhandelt wird.
Ja, ist super spannendes Thema. Herr Steinmeier hat mich nicht eingeladen, mir das Objekt anzusehen. Sehr frech. Naja, ich finde es super interessant, weil in Zeiten, wo ein amtierender Kulturstaatsminister durchaus auch vorstellbar war in einer AfD-Regierung als Kulturstaatsminister, aufgrund seines Konservatismus, seiner Prüderie, seiner Kunst- und Kulturfeindlichkeit, also im Sinne des Progressiven, also progressiver Kunst, finde ich es ein okayes Statement, das dort stattfinden zu lassen, uns klar zu machen, was Kunst ist und was Kunst für eine Aufgabe hat. Es geht nicht darum zu sagen, hier haben wir die modernsten Werke, die noch nicht gesehenen Ideen und so. Darum geht's nicht. Genau wie du sagst, bin ich total bei dir. Aber es geht eben darum, an den Ort der Macht oder der Repräsentation der Macht, ist ja eher ein Ort der Repräsentation der Macht und nicht des Machtgeschehens selbst, sozusagen der Performativität von Macht, die aber nicht selbst ins Doing in dem Sinne kommt, ist es ein gutes Statement zu sagen, okay, wie reagiert jetzt Steinmeier? Wie reagiert sozusagen PolitikerInnen darauf? Und wie sind Politik und Kunst eigentlich miteinander verlinkt? Und das finde ich das Spannende an der Ausstellung, an der Arbeit, an den Arbeiten, an der auch Debatte und so weiter. Und auch da muss ich sagen, alle, die ansetzen und sagen, hey, Skandal, Skandal, da muss man so, kann man sofort aufhören zu lesen. Da hat niemand mal eine kleine Tür in seinem Kopf aufgemacht, um irgendwas Relevantes zu sagen, weil das ist so low, ja. Das ist so, wie wenn Höcke Deutschland sagt, es ist so low, da ist es so, Skandal zu sagen, ist genauso low. Und von daher ist das Spannende zu sagen, okay, und da halt hätte man mehr reingehen müssen auch, also in, also wirklich in dem Deep Dive, Politik und Kunst in Deutschland in der Gegenwart, wo stehen wir da? Gerade mit Blick auf einen Kulturstaatsminister, der ja zum Kunstjäger wird, der mit politischen Ressentiments Kultur, Kunst bewertet, nicht nur Objekte, nicht nur Themen, auch Orte etc. Das finde ich spannend und wenn es diese Debatte weiter ausgelöst hätte, und da stehen wir leider nicht, dass diese Debatte stattfindet, dann hätte ich das noch viel produktiver gefunden. Aber diesen Move, diesen Zusammenhang, dieses Thema finde ich total relevant. Ich finde Statement von Steinmeier, wie du sagst, absolut wichtig. Das ist ein kluges Statement. Ist jetzt auch keine, sagen wir mal, kunstintellektuelle Höchstleistung, aber es ist ein wichtiges Statement eines Politikers, genau das zu machen, diesen Raum offen zu lassen. So, und das ist das, was ich darin sehe. Und ich finde es schade, dass die Debatte zu sehr auf einfach belanglosen Nebenfeldern läuft und nicht dieses Thema in den Fokus stellt, was es ja eigentlich ist.
Apropos gruselige Reaktion, Markus, kannst du dich erinnern, wie das war als Kind, wenn du in die Geisterbahn reingingst? Der Bügel legt sich, du fährst so ein bisschen, es ist dunkel, es ist neblig. Wir kommen jetzt nämlich von bildender Kunst zu was ganz anderem und ich fürchte mich schon davor.
Mag keine Angst, keine Sorge, ich bin an deiner Seite. Die WM 2026 ist am 11. Juni gestartet. Im Eröffnungsspiel trafen Gastgeber Mexiko und Südafrika aufeinander. Es ist die größte Weltmeisterschaft der Geschichte. 48 Mannschaften spielen in 104 Partien in Mexiko, den USA und Kanada um den begehrten goldenen Pokal. Der Weltverband FIFA will mit der Veranstaltung eine globale Party in Gang setzen und hat dafür zahlreiche MusikerInnen für den WM Hypertrain gewinnen können. Entsprechend wenig überraschend ist die Flut an offiziellen und inoffiziellen Titeln, ganz zu schweigen von hunderten KI-generierten Songs. Wir wollten wissen bei Fugengold, was einen herausragenden WM-Song ausmacht und ob Marc über die WM-Songs den Weg zurück zum Fußball findet.
Mehr als Musik. Pop.
Ein herausragender WM-Song zeichnet sich durch enorme Stadiontauglichkeit, hohes Mitgrüllpotenzial und emotionale Identifikation aus. Er muss innerhalb von Sekunden ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen und Millionen von Fans emotional miteinander verbinden. Was wichtig ist, was zu diesem Cocktail an Emotionen gehört, ist ein einfacher Mitsing-Refrain, wo es auch nicht nur um Olé oder Na-Na-Na-Rufe gehen muss, sondern auch sowas ein Hoch auf uns, so, also wo jeder sofort dabei ist, sofort das ultra-emotionale Paket mitbekommt und mitsingt. Also einfache Mitsing-Refrains, die man auch mit 99 Promille im Stadion, auf den Fanmeilen und so weiter noch mitgrüllen kann. Es muss ein mitreißender Rhythmus sein, ein treibender Beat, vor allem muss er tanzbar sein, ja. WM-Songs laden zum Tanzen ein. Eigentlich sind Fußball-Weltmeisterschaften in Verbindung mit den WM-Songs für mich irgendwie sowas wie globale Tanzschulen, wo man die Tänze der Kulturen erlernt. Und ich werde Marc gleich zum Tanzen bringen. Ihr seht es nicht, er hat sich schon aufgemacht und sich ein bisschen, dehnt sich gerade so ein bisschen und es geht gleich richtig doll ab. Es braucht natürlich emotionale Texte. Pathos funktioniert immer bei Weltmeisterschaften. Es muss Texte über Zusammenhalt, das Überwinden von Grenzen, Heldenmut und den Glauben an den großen Sieg wecken. Natürlich Patriotismus und Siegeswillen inklusive. Es muss eine positive Grundstimmung haben. Es muss ein Sommermärchengefühl unmittelbar kolportiert werden. Dur-Akkorde, Energie, Optimismus sind absolute Pflicht, um die Feierlaune der Fans zu transportieren. Es muss Fernseh- und Event-tauglich sein. Die Songs sind akustische Untermalungen für Highlight-Videos, Siegerehrungen, Torjubel im Fernsehen, im Stadion und so weiter. Und ein Song wird auch zu einem Fußball-WM-Song, wenn er entweder offiziell, also von der FIFA lizenziert wird oder sich inoffiziell durch Fans, Medien und Turnier-Euphorie als Hymne etabliert. 2010 war es dann das Cover von Lena Meyer-Landrut, Satellite, mit dem sie den ESC gewonnen hatte 2009, nämlich Schland, oh Schland, also von den MünsteranerInnen. Ja, und es gibt, wenn man über WM-Songs spricht, drei Wege, wie ein WM-Song zum WM-Song wird, nämlich der offizielle FIFA-Weg. Wir hatten 1990 zum ersten Mal, dass die FIFA einen WM-Song gekürt hat. Und das war das erste Mal, seitdem kürt die FIFA regelmäßig einen WM-Song und das in der Kooperation mit großen Musiklabels. Un'estate Italiana war der erste offizielle FIFA-WM-Song. In diesem Jahr ist es natürlich, das wisst ihr, Die Die von Shakira und Burna Boy. Es gibt den medialen Weg, also das große Fernsehsender oder Medienanbieter. Im Moment ist Magenta TV ganz weit vorne mit Helene Fischers Song Heute Nacht, ja, als musikalisches Leitmotiv für das Turnier. Das haben wir beim ARD verzichtet, ZDF hat einen Song. Also ne, das muss immer sozusagen die akustische Marke sein. Und neben dem FIFA-Weg, neben dem medialen Weg, gibt es den inoffiziellen, den Fan-Weg, der sich in den Kurven entwickelt, in Fanmeilen oder aber in Kabinen. Und da war es natürlich ein Downlight 2006, dass unser Hauptschwurbler, unser Lace-Experte, Professor Lace Chips, Xavier Naidoo und alle sangen sie immer in der Kabine, dieser Weg führt ins Lace-Labor. So war der Text, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Und das wurde dann 2006 der große Song für die Nationalmannschaft. Also Gemeinschaftsgefühl, Identifikation, also vor allem eine kollektive Identität über Sprache- und Ländergrenzen hinweg. Und naja, es geht um Vermarktung und Stimmung, eine globale Soundtrack-Marke, die ausgespielt wird. Schauen wir mal hin, Helene Fischer, du bist ja großer Fan, du warst gestern beim Konzert in Dresden und dann hat man so Zeilen wie in Heute Nacht. Heute Nacht können wir unsterblich sein oder Herzen schlagen und wir leben frei. Und das setzt natürlich auf Heldenmut. Ja, und das ist so ein Lied, das einfach zeigt, wir gehören zusammen, wir kämpfen, wir sind Seite und Seite, an Seite an Seite. Naja, und dann sieht man Shakira, die ja zum zweiten Mal dabei ist. Also neben 2010 hat sie mit Waka Waka, mit Freshly Ground die WM-Hymne sang. Und diesmal ist es Die Die. Und auch das, was zum ersten Mal da ist, sie nennt in dem Lied, das ist der erste FIFA-Song, in dem Fußballergrößen genannt werden, wie Pelé, Maradona, Messi, Mbappé, Kane und so weiter. Und das gab es vorher noch nicht. Aber, und das ist etwas, was auch das wieder natürlich auf das Nationalismuskonto einzahlt, sie nennt nicht nur Fußballspieler, sie nennt auch Nationen und reiht die so aneinander in dem Song und das ist sozusagen der offizielle Song, den wir haben. Nicht alleine, es gibt es einzelne Songs, die FIFA hat ein Album zusammengestellt, ein offizielles FIFA-Album mit 18 Songs. Das wurde von Celsco, UM und Def Jam Recordings veröffentlicht. 18 Titel sind dabei, verschiedene Kollaborationen. Wenn wir ein bisschen reinschauen, klar, wir haben Shakira und Burna Boy dabei, dann, das habe ich schon erwähnt, wir haben Jelly Roll, Karen Leon und FIFA Sound Lighter. Die FIFA wäre für nicht die FIFA, wenn sie die WM nicht von vorn bis hinten durchvermarkten würde. Also gibt es natürlich nicht nur diesen offiziellen Song, sondern dieses ganze Album. Und mit dabei ist eben Lighter vom US-Rapper Jelly Roll und dem mexikanischen Singer-Songwriter Karen Leon. Produzent des Songs ist der Kanadier Circuit. Und ihr habt es gemerkt, also hier sind die drei Gastgeber-Nationen miteinander verschmolzen in diesem Song Lighter. Man hat die Country-Tradition verbindet sich mit mexikanischem Flair und vermischt da verschiedene Genres einer Hymne für Nordamerikas lebendige Vielfalt. Das ist eine andere Form, wie so ein WM-Song funktionieren kann, als so ein Mash-up, ein kultureller Mash-up, so ein Culture-Jamming, wenn ihr wollt, das zusammengeführt wird. Man hat einen nicht nur englischsprachige Songs, man hat auch spanische Songs, Los Angeles, Osules, Belinda, der FIFA-Sound, Por Ella ist ein spanischsprachiger Song, um auch das wieder aufzunehmen. Wir haben natürlich digitale Stars dabei wie I Show Speed, den kennt ihr bestimmt, mit World Cup Champions. Und normalerweise stößt I Show Speed Innenstädte mit seinen Livestreams ins Chaos. Allein auf YouTube folgen dem 21-jährigen Darren Watkins Jr. mehr als 50 Millionen Menschen. Damit zählt er zu den größten Content-Creatern der Welt. Auch mit FIFA-Präsident Gianni Infantino hat er sich schon getroffen. Nun hat eben mit Speed, wie Fans ihn nennen, ein Musikvideo zu seinem Song World Cup Champions veröffentlicht, das innerhalb von nur 3 Tagen rund 15 Millionen Views auf YouTube schaffte. Es gibt so All-Stars wie Village People, dann kriege ich schon wieder Gänsehaut, The German National Soccer Team und die singen Far Away in America. Und da kriegt ihr Älteren unter uns, liebe Fugis, natürlich Erinnerung an den 1974er Song, den die deutsche Nationalmannschaft gesungen hat und von Jack White wurde er komponiert. Fußball ist unser Leben und so weiter. 78, einer der wirklichen Downlights, aber riesig erfolgreich, der Song Buenos dias, Argentina. Guten Tag, du fremdes Land. Udo Jürgens und die deutsche Nationalmannschaft. Eines der Tiefpunkte, aber natürlich kommerziell wahnsinnig erfolgreich. Helene Fischer und so weiter. Aber also neben den internationalen Popstars, neben diesem Culture Jamming, neben deutschen Liedern wie Helene Fischer, neben so Influencer Culture, gibt's natürlich auch Ballermann-Schlager, die auch da enthalten sind. Und das ist auch Marc hier ein ganz, ganz großer Fan vom Killer Michel. Und Voltemate ist da der Song. Und das ist der Malle-Sänger Killer Michel. Und da bringt dann sozusagen das WM-Feeling in die Schinkenstraße. Dann gibt's noch TikToker wie Adito Toro und Kolumbuk, Wunder von New York, etc. pp. pp. Ihr seht also, ganz, ganz viel passiert. Für mich besonders spannend ist die KI-Musik. Ne? Also immer mehr KI-generierte WM-Songs gibt es auf den Musikplattformen Deezer, Spotify und so weiter. Und die fluten die WM. Marktführer ist natürlich Spotify und der treibt auch diese Entwicklung massiv voran. Über 70% der Tracks, die ihr bei Spotify findet, mit dem Titel World Cup 2026, wurde als KI-Musik gekennzeichnet. Wir reden über rund 270 KI-generierte Songs in den Streaming-Diensten. Das ist natürlich eine Übermacht gegen diese 18 Songs, die auf dem offiziellen Album enthalten sind. Und wir haben auch berühmte KI-Musiker wie den den KI-Musiker Cristallo, der hat eine große französische Hymne auch geschrieben. Und das finde ich extrem spannend, wie man sagt, okay, was bedeutet das jetzt wieder, wenn auch jetzt die WM, die Emotionen, die Echtheit, die Authentizität und so weiter von KI übernommen wird. Deshalb, Marc, meine schlichte, simple Frage an dich, mein Lieber. Marc, werden die WM-Songs dich doch noch zum Fußball bringen und werden wir auf der Fanmeile in Hamburg Arm in Arm stehen und miteinander singen. Heute Nacht kann es passieren.
Markus, es ist ein absoluter, es ist wie in einem Albtraum, diese Aufnahme. Ich höre die ganze Zeit, du Schinkenstraße, Fußball, du singst, es ist wie so ein Fiebertraum. Ich kann nicht aufwachen, aber wir ziehen durch. Nein, im Ernst. Ich habe mir das angeguckt. Du hast ja die Woche auch Interviews dazu gegeben und so. Ich folge dem, was du sagst, bin froh, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen muss, wenn ich ehrlich bin. Ist aber natürlich trotzdem klug, was du sagst. Für mich, und das muss ich in Kürze, aber auch mit der Härte sagen, das, was da verhandelt wird, ist für mich keine Musik. Nicht im künstlerischen, nicht im kreativen Sinne, ist so eine Art akustischer Animateur, der soll Stimmung pushen, ein Wir-Gefühl konsumierbar machen, vor allen Dingen natürlich Konsum- und Kaufimpulse setzen, machen wir uns nichts vor, das ist so eine Art akustische Werbesendung. Die sind natürlich entsprechend, ich sag mal, pop-professionell produziert, kein Risiko, keine Ambivalenz, keine anderen Formideen so. Klar, das können wir natürlich als erfolglose Independent-Typen sagen, aber das ist so ein bisschen ESC-artig für mich auch. Also das ist für so eine gedachte Lametta-Bühne, der ich gar nicht folgen kann. Habe ich auch tatsächlich einfach keine Ahnung. Ich merke immer nur, das ist so eine Art Soundtapete, die für mich komplett künstlerisch leer ist. Und die ist natürlich so, also die passt überall unter die Bierwerbung ins Stadion als Klingelton und genau deswegen finde ich, passt sie nirgendwo hin. Das hat nichts mehr mit Musik als Kultur zu tun, sondern nur noch als Kampagne und am Ende ist der einzige WM-Gewinner, wie so immer, natürlich der Kapitalismus und die große Geldbörse der FIFA. Deswegen, das Thema ist total relevant, aber ist für mich irgendwie, ja, ich kann das gar nicht als Musik verhandeln, wenn du weißt, wie ich meine.
Ja, WM-Songs sind Genre-Zombies und das sieht man halt sehr deutlich daran. Und von daher müssen wir ein Thema jetzt finden, Marc. Ich entschuldige, dass ich immer diese schlechten Themen hier einbringe und die schlechte Laune, obwohl ich war ja euphorisch. Ich habe gesungen für die Fugis, für dich und so weiter. Aber jetzt musst du, alter miese Peter, du schlechte Laune-Typ, du unangenehme Type einfach, uns mal hier rausbringen mit einem, ja, zeig doch mal ein erbauliches Thema, zeig doch mal ein schönes Thema, wo die Welt auch gut ist, wo wir einfach mal Good News haben und nicht immer nur diese ganze Kritik und so weiter. Marc, komm jetzt, ne? Hau mal raus.
Nö. Es bleibt negativ, denn wir müssen direkt auf den nächsten Skandal schauen. Außerdem, Markus, weißt du, ich habe gelernt, Sex sells, aber Ragebaiting ist viel erfolgreicher. Vielleicht ist das ja unsere Nische. Clickbaiting ist auch ein gutes Stichwort für die nächste Meldung. Ich will kurz zitieren, unter anderem hat das Kunstmagazin Monopol über dieses Thema berichtet, da zitiere ich einen kurzen Absatz. Internetkünstler Schlumps, SHL0MS, täuscht auf X seine Follower mit einem Monet-Bild, verkauft die Aktion als NFT und erklärt das Ganze zur großen Medienkritik. Doch hinter der angeblichen Debatte steckt vor allem das Prinzip Ragebait.
Ein Blick auf die Werke und Ausstellungen, die gerade für Gesprächsstoff sorgen. Kunst.
Was ist passiert, Markus, liebe Fugis? Wir sind auf der einen Seite natürlich in der Welt der Kunst, wir sind aber auch in der Welt von KI, von Social Media und von einem hyperkapitalistischen Modell, das sich an NFTs und Krypto und auch wieder der Manosphere entspinnt. Es ist ein gutes Thema, finde ich, was viel, viel abdeckt, worüber wir oft sprechen. Aber mal ganz von vorne. Monet als KI-Prank, was war da eigentlich los? Der Internet- und vor allem Konzeptkünstler, wie er sich nennt, Schloams, der ist anonym, tritt nur unter diesem Pseudonym auf, hat am 12. Mai diesen Jahres auf X, ehemals Twitter, ein Bild gepostet, hat behauptet, das ist mit KI generiert im Stile eines Monets. Da hat er die Leute dazu aufgefordert, in Kommentaren detailliert zu erklären, warum das Bild inferior sei, also minderwertig oder unterlegen gegenüber einem, in Anführungsstrichen, echten Monet. Dann haben richtig viele Kommentare sehr selbstsicher dieses Bild analysiert und haben scheinbar KI-Fehler entdeckt in der Komposition, in der Farbigkeit, der wahrgenommenen Tiefe, der fehlenden Menschlichkeit. Und jetzt kommt der Witz an dem Ganzen, haben natürlich nicht gemerkt, dass es ein Ausschnitt eines echten Monet-Gemäldes ist. Die Seerosen, die kennt man, die hat man schon mal gesehen. Dieser Post hat rund 6,7 Millionen Views erreicht. Löste ein großes sogenanntes Confident Wrongness Schauspiel aus. Und dann kommt nämlich der zweite Twist. Schloams, dieser Aktionskünstler, hat das dann später aufgelöst. Er hat auch diese Kommentare entsprechend kuratiert, das Ganze immer wieder hochgefeuert und hat dann ein aus dieser Aktion, aus diesem geposteten Ausschnitt auch noch ein NFT gemacht namens Inferior Image und hat das laut Monopol für gut 40.000 Dollar an einen anonymen Käufer verkauft. Ganz kurz zur Erklärung, was ist denn ein NFT, ein sogenanntes Non-Fungible Token? Das ist ein eindeutiger digitaler Token, der auf einer Blockchain gelagert wird, also sozusagen mit Besitznachweis oder Zertifikat für ein digitales Objekt. Das können Bilder sein, Videos. Er macht nicht das Kunstwerk selbst, sondern, und das ist für mich wichtig an dieser Diskussion, sondern es ist ein handelbarer Datensatz, der dann mit einer Datei oder vor allen Dingen wie hier, was Schloams vorbildlich macht, mit einer Story verknüpft ist. Das finde ich für den Diskurs oder die Einordnung später recht wichtig, weil er hier eben aus dieser Monet-Diskussion und den Tweets ein NFT gemacht hat, damit diese Story eigentlich vermarktet und verkauft hat. Wer ist Schloams? Macht er sowas öfter? Jo, das ist ein viraler Künstler, der immer wieder Interventionen macht, mit Krypto arbeitet, mit dieser NFT-Logik auch arbeitet. Er hat mal so einen Sportwagen gesprengt und dann die einzelnen zerstörten Teile sozusagen konntest du dann als NFT kaufen. So, und er hat dann zum Abschluss dieser Aktion für OpenSea, also das ist so ein NFT-Marktplatz, ein ganz langes Interview gegeben, sehr. Ich fand es sehr selbst herrlich, wo er dann irgendwie so diese ganze Saga zu diesem Kunstwerk erklärt hat. Das Tweeten, die Antworten, die kuratierte Kritiksammlung, seine gesehene Diskursebene und wie er das dann eben verdichten konnte. Ich finde die Aktion deswegen so interessant. Ich habe es eingangs schon erwähnt, weil hier so viele Strömungen und Trends gerade zusammenlaufen. Jetzt könnte man natürlich, wenn man sich kunstgeschichtlich interessiert, sagen, mag, aber ganz kurz einmal, hat Monet als einer der wichtigsten Impressionisten die Seerosen-Serie nicht auch inszeniert und in ganz, ganz vielen Varianten gemalt und so? War das nicht auch schon so eine Kunstverkaufsaktion, eben aus der damaligen Zeit, um 1915? Er hängt heute übrigens in der Neuen Pinakothek in München. Und für mich ist der qualitative Unterschied die Logik, die bedient wird durch diese Aktion. Bei Monet finde ich, ja, der hat diese Seerosen inszeniert. Also der hat extra diesen Wassergarten als Motiv angelegt. Er hat das Land gekauft, hat diesen Teich gebaut, hat diese japanische Brücke bauen lassen, hat Wasserlilien gepflanzt. Und naja, also klar hat er das sich gebaut, auch um das dann malen zu können. Aber für mich hat er eben eine Natur als Werkstatt gebaut sozusagen und das ist eine Hingabe an diese Inszenierung, eine langfristige Hingabe an das Motiv. Das ist kein schneller Trick, sondern hat das auch inszeniert und gebaut und dann vermarktet sozusagen, aber ihm geht's um das Werk. Er baut all das, um das perfekte Bild malen zu können. Und andersrum sehe ich, was hier viral ging rund in der Schloams-Debatte ist eben, dass wir, klar, er hinterfragt dieses Label was sehen wir da eigentlich? Er hatte diesen Seerosen-Motiv-Tweet auch mit dem AI-Label gekennzeichnet sozusagen. Und die Performance von Expertise ist natürlich das, was er auch inszeniert, ne? Und die Trittbrettfahrer mit in diese Aktion einbaut. Was ich aber finde, gerade mit diesem NFT-Teil dieser Aktion, ist eben, dass er dieses Ragebait-Modell dahinter vermarktet und die sogenannte Story, die er zu einem NFT packt, dann später als NFT eben vermarktet. Das heißt, für mich ist die ganze Aktion, der Kern davon ist ja, dass er Ragebait macht mit dem Teil eines echten Kunstwerkes und diesen Rage kuratiert und konsumierbar macht und dann auch noch über sowas, über so eine Kryptobank und dann in einem Interview drüber spricht. Das heißt, was er hier inszeniert für mich ist, dass natürlich eine starke künstlerische Aktion sozusagen, sehr konzeptionell, sehr durchdacht, aber als künstlerische Geste finde ich sehr, sehr widersprüchlich, weil er irgendwie das NFT dann verkauft und verdichtet und die Kritik oder die Unwissenheit, was ja auch eine Kritik an einem Publikum ist, eigentlich verkauft. Das wird auch in der Monopol in Teilen als Vorwurf formuliert. So für mich ist es aber deswegen so ein ambivalentes Kunstwerk und Verarbeitung. Ich finde die Aktion an sich konzeptionell total stark. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich künstlerisch ganz weit weg von dem, was man als oder was ich als Hingabe an das künstlerische Produkt sozusagen sehen würde. Es ist keine Hingabe ans Werk, sondern er inszeniert vor allen Dingen eine Markt- und Aufmerksamkeitslogik. Er macht diesen Prank, Reichweite, NFT-Verdichtung. Das funktioniert alles. Aber das ist jetzt auch deswegen nicht automatisch keine Kunst, aber eine andere Art vielleicht der Inszenierung oder der Performance oder des Protests. Und es ist so eine Art Monetarisierungsmaschine und gleichzeitig, und das ist meine Kritik an dieser Aktion, kassiert er ja ab über diesen Mechanismus. Er hat das jetzt ja nicht an eine Kunsthochschule gestiftet oder so, die Leuten wieder Malen beibringt, sondern es ist halt keine Kritik, sondern es ist eine Performance einer Kritik, die dann wieder monetarisiert wird. Und deswegen fand ich die Idee spannend, aber die Durchführung dann schwach und so eine Verdichtung von all diesen Momenten. Was mich interessiert, Markus, um das nicht zu sehr zu vertiefen oder auszuweiten, wie nimmst du die Aktion wahr? Findest du es spannend, weil hier so viel vielleicht drinsteckt dessen, was wir erzählen, oder sagst du, es ist einfach keine besonders spannende Kunstaktion für dich?
Nein, das ist ein spannendes Beispiel, ein tolles Beispiel, ein Beispiel, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Aber es ist unter dem Strich halt so wenig und das finde ich halt schade. Unter dem Strich steht Kunst ist Kommerz. Und viel mehr steht unter der Aktion nicht. Weil mich hätte interessiert, wie verändert KI-Kunst, wie verändern NFTs unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit, also hier von künstlerischer Wirklichkeit. Wie geht es mit Manipulation von Seheindrücken? Aber wir sind ja, wenn wir Filme sehen, früher war es CGI, jetzt haben wir eben einfach ganz viel KI. Und ganz früher, als ich jung war, damals in den 1950er Jahren, ihr wisst doch, wenn ihr euch alte Filme anschaut, wo man sieht, also die fahren gar nicht Auto, dann lassen die so eine Leinwand ablaufen, wo eine Straße ist, dann sitzen die hier mit dem Auto. Also wo diese Desillusionseffekte einfach ganz deutlich den Filmgenuss gestört haben, also früher nicht, als ich jung war, aber jetzt, wenn man es jetzt sieht oder wo man sagt, das ist halt im Älterwerden von Filmen nicht so. Bei Kunst interessiert mich, oder wenn man sozusagen sehr stark KI-basiert Kunst schafft und mit digitalen Tools das macht, wie verändert das meine Wahrnehmung, wie verändert das meine Rezeption, wie verändert das mein Verständnis von Kunst, all das finde ich total spannend, total relevant, total zeitgemäß. Das passiert hier nicht. Das ist ein Kommerzialisierungstool. Das ist das eine. Das zweite ist, die Geschichte der NFTs ist auserzählt, aber das schon seit 5 Jahren. Also das heute auf den Punkt zu bringen, ist halt low-key. Und Skandalisierungsgeschichte ist so, und das ist auch so lame, Medien funktionieren über Sensationalisierung und Skandalisierung, und das hat dann halt eben wieder einen Clickbait-Aspekt. Und das ist alles leider so simpel, weil das hätte ziemlich geil werden können, das hätte ziemlich gut werden können, aber Künstler ist konsequent, weil der will Kohle machen und diskutiert, also Aufmerksamkeitskohle machen, und er will reale Kohle machen. Fair enough, das ist eine künstlerische Entscheidung, das ist ja nicht da möchte ich gar nichts zu sagen, aber das, was dann gemacht wird, wie es gemacht wird, finde ich halt sehr lame, und insofern ist das ganze Ding für mich aus dieser Perspektive heraus a big fail.
Ich schließe mich dem an. Kohle als künstlerische Entscheidung kann man sich überlegen. Fugis, wie entlassen wir euch ins Wochenende? Ohne Deutschland, ohne WM, ohne Pop-Hits. Ihr seid ganz auf euch zurückgeworfen. Macht die Podcasts aus. Genießt das Leben. Und vor allen Dingen, bis nächsten Samstag.
Bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.